D-Radio Wissen. Update.
Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Mensch an Ebola gestorben. Der 56-jährige UNO-Mitarbeiter aus Liberia war auf einer Spezialisolierstation in einem Leipziger Krankenhaus behandelt worden. Sein Zustand galt die letzten Tage als kritisch, aber stabil. Jetzt erklärte das Krankenhaus, dass der Patient in der Nacht der schweren Infektion erlegen ist, trotz intensivmedizinischer Maßnahmen und höchsten Anstrengungen des Personals. Hier ist das Update mit neuen Informationen zum schlimmsten Ebola-Ausbruch aller Zeiten. Ich bin Ablo Afakama.
Update.
In der Nacht zum letzten Donnerstag war der UNO-Mitarbeiter per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden. Die Bilder hatten die Nachrichten beherrscht, wie der Ebola-Patient, gestützt von Helfern, aber selbstständig aus dem Spezialflugzeug kommt, zum Rettungswagen geht und vom Flughafengelände gefahren wird. Zur Sonderisolierstation der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin des St. Georg-Krankenhauses in Leipzig. Mit riesigem Aufwand hatte sich ein ganzes Team aus Ärzten, Schwestern und Pflegern in Leipzig im Drei-Schicht-Betrieb um den 56-Jährigen gekümmert. Wie das genau aussieht, hatte der Oberarzt der Station nach dem Start der Behandlung berichtet.
Wir wechseln pro Stunde 20 bis 30 Mal die Handschuhe. Wir vernichten pro Tag 50 bis 100 Anzüge. Wir haben einen irrsinnigen Aufwand an Material und Logistik.
Der UNO-Mitarbeiter hatte versucht, in Liberia zu helfen, die Ebola-Epidemie einzudämmen. Als er sich selbst ansteckte, sollte ihm in Deutschland geholfen werden. In einer kurzen Stellungnahme am Nachmittag erklärte das Krankenhaus: Wir bedauern den Tod des an Ebola erkrankten Patienten sehr und sprechen der Familie und den Freunden des Patienten unser tiefes Mitgefühl aus. Der Ebola-Patient in Leipzig war der dritte, der in Deutschland behandelt wurde. In Frankfurt am Main liegt aktuell ein weiterer Experte, der sich in Westafrika beim Kampf gegen Ebola angesteckt hatte. In Hamburg konnte ein Patient die Isolierstation geheilt verlassen. Deutschland ist bereit, weitere Ebola-Patienten aufzunehmen. In den 7 Krankenhäusern mit speziell ausgerüsteten Stationen stehen insgesamt 50 Betten bereit. Gesundheitsminister Hermann Gröhe hatte erst gestern mögliche Sicherheitsbedenken zurückgewiesen. Er sagte, dass die Schutzvorkehrungen so aufwendig sind, dass Ebola-Ansteckungen innerhalb Deutschlands sehr unwahrscheinlich sind. Unter anderem sind die Isolierstationen wie die in Leipzig mit Unterdruckzimmern ausgestattet, die luftdicht abgeschottet sind und nur über mehrere Schleusen zu erreichen sind. Die Türen haben Magnetverriegelungen und lassen sich nicht gleichzeitig öffnen. Weder Luft noch Abwasser gelangen ungefiltert nach außen. Die Menschen in Leipzig machen sich deshalb auch keine Sorgen, dass in ihrer Stadt Ebola-Patienten behandelt werden können.
Die Sicherheitsmaßnahmen sind getroffen worden und sind meines Erachtens auch heutigen Verständnis ausreichend.
Irgendwo muss es stattfinden und dem Menschen muss versucht werden zu helfen.
Das ist schon ein renommiertes Krankenhaus, bilde ich mal. Also ich will mir da eigentlich vertrauen.
Die strengen Sicherheitsvorkehrungen enden auch nicht mit dem Tod. Der jetzt gestorbene Ebola-Patient soll so schnell wie möglich verbrannt werden, obwohl er einen muslimischen Glauben hatte. Die Leiche wird nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts desinfiziert, in eine flüssigkeitsdichte Plastikhülle gelegt und in einem speziellen Sarg in einem separaten und bewachten Kühlhaus gelagert. All das, der extreme Aufwand bei der Behandlung von Ebola-Patienten, die Sicherheitsvorkehrungen, der hohe medizinische Standard, das gilt für Deutschland und für wenige Fälle. In den Ländern, die am stärksten von Ebola betroffen sind, in Liberia, Guinea und Sierra Leone, ist das Bild ein ganz anderes. In Liberia beispielsweise werden die Leichen zum Teil auf offenen Lastwagen abtransportiert. Viele Menschen sind traumatisiert, weil sie Angehörige oder Freunde verloren haben und weil sie Angst vor einer Ansteckung haben. Diese Frau aus Liberia sagt, dass Ebola schlimmer ist als der Bürgerkrieg zwischen 1989 und 2003.
During the war, you will hear gun sound.
Alles ist anders. Wenn wir während des Krieges Schüsse hörten, war klar, wir müssen das Dorf verlassen und flüchten. Aber heute getraut man sich ja nicht, einen Bus zu besteigen.
Das öffentliche Leben hat sich komplett geändert. Ebola isoliert.
Wir geben einander nicht mehr die Hände. Wir umarmen einander nicht mehr. In der Kirche hält jeder Abstand zum anderen. Kinder besuchen ihre Eltern nicht mehr und Eltern berühren ihre Kinder nicht mehr. Aber wie können Sie ein Kind, das hingefallen ist, trösten, ohne es zu berühren?
Auch die Wirtschaft leidet. Vor Ebola gehörten Liberia und Guinea zu den Staaten mit dem höchsten Wirtschaftswachstum weltweit. Jetzt rechnen Experten mit einem Minus. Nach Informationen des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft haben sich wegen der Epidemie beispielsweise alle deutschen Unternehmen aus den betroffenen Ländern zurückgezogen. Nach neuen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation sind bisher in Liberia, Sierra Leone und Guinea fast 4.500 Menschen an Ebola gestorben. Und die WHO warnt, sollten in den nächsten 2 Monaten nicht drastische Gegenmaßnahmen ergriffen werden, sind ab dann pro Woche jeweils 10.000 neue Infektionen wahrscheinlich.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird vor allem darüber diskutiert, ob Ebola-Infizierte überhaupt zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen werden sollten. Für Gerani Adler aus Facebook ist die Sache klar. Komisch, diese Diskussion über herholen oder dort lassen. Hat nicht jeder Mensch laut den Menschenrechten ein Recht auf, ich zitiere, den besten erreichbaren Gesundheitszustand? Janko Köhler antwortet, ja, aber nicht auf Kosten anderer. Vor allem eine so gefährliche Seuche sollte man vor Ort behandeln und nicht in alle Welt exportieren. Raphael Fischer ist derselben Meinung. Wir schicken unsere Helfer runter nach Afrika und die kommen krank zurück und sterben hierzulande oder stecken noch mehr Leute an. Eigentlich sollte man entweder die dritte Welt vollkommen sich selbst überlassen oder sie nur mit medizinischen Gerätschaften versorgen. Die müssen endlich mal lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Mike Hansen findet das total übertrieben. Wie hier manche auf Panik machen, ist schon bemerkenswert. Und dass dann ein paar besonders Schlaue auf die Losung kommen, Einreisestopp aus Afrika, das ist erschreckend, war aber zu erwarten. Mal gespannt, wann sich AfD und NPD dazu äußern. Gudrun Brause-Wursthuhn wundert sich auf Facebook, dass heute in den Medien nur von dem gestorbenen Patienten in Leipzig geredet wurde. Im gleichen Atemzug wäre es schön gewesen, die Genesung des ehemaligen Patienten aus Hamburg und die gute, stabile Lage des Patienten aus Frankfurt zu nennen, nur der Hoffnung halber. Und Kathi Peters gibt Europa eine Mitschuld an der Ebola-Epidemie. Afrika ist nicht selbst schuld daran, dass viele Länder dort in Armut leben. Wir Europäer haben zu Zeiten der Kolonie diese Länder ausgebeutet, damit es uns gut geht daheim. Europa hat Afrika infiziert und die Krankheit heißt Armut.
Was sonst noch wichtig war?
Es wird keine Boots on the ground, also es wird keine Kampftruppen in Syrien und im Irak geben.
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat im ZDF klargemacht, dass sich Deutschland nicht mit Bodentruppen am Kampf gegen den IS beteiligen wird. Damit lehnt sie Forderungen von Teilen der Grünen ab. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hatte einen Einsatz ins Gespräch gebracht, unter der Bedingung, dass ihn der UNO-Sicherheitsrat beschließt, um einen Völkermord durch die IS-Kämpfer zu verhindern. Die versuchen weiter, die Kurdenstadt Kobane einzunehmen. Augenzeugen berichten von heftigen Kämpfen. Unter anderem US-Kampfjets haben weitere Luftangriffe auf IS-Stellungen geflogen. Die Kurden konnten so einen strategisch wichtigen Hügel in der Nähe von Kobane zurückerobern. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK wirft der türkischen Regierung vor, den Waffenstillstand verletzt zu haben, der seit anderthalb Jahren gilt. Laut PKK hat die türkische Armee gestern Abend Luftangriffe im Südosten der Türkei geflogen und die PKK beschossen. Türkische Medien hatten von dem Beschuss berichtet und darüber, dass die PKK vorher mehrere türkische Militärposten angegriffen haben soll. Die Gewalt unterbricht den Friedensprozess zwischen der Türkei und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei. Der amtierende PKK-Chef Cemek Bayık sagte, dass die PKK auf alles vorbereitet ist.
Weil die Türkei ihre Politik ohne Änderungen fortgesetzt hat, haben wir alle aus der Türkei abgezogenen Kämpfer wieder zurückgeschickt.
In den letzten Wochen hatte sich die Stimmung zwischen der türkischen Regierung und den Kurden immer weiter verschlechtert, weil die Türkei sich nicht in die Kämpfe um die syrische Kurdenstadt Kobane einmischen will.
Meine Damen und Herren, es gibt überhaupt keinen Grund zum Alarmismus.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gibt sich entspannt, trotz der neuesten Wachstumsprognose der Regierung. Demnach wird die deutsche Wirtschaft weniger wachsen als gedacht. Statt 1,9% werden es in diesem Jahr wohl nur 1,2%. Wirtschaftsminister Gabriel hält das aber im Vergleich zum letzten Jahr immer noch für hoch.
Wenn bei 0,4% des Wirtschaftswachstums im Jahr 2013 niemand nervös geworden ist, dann gibt es bei 1,2 oder 1,3% in diesem und im kommenden Jahr auch keinen Grund dazu.
Grund für das etwas niedrigere Wachstum sind laut Regierung die internationalen Krisen. Deshalb werde weniger investiert. Schwer krank oder entmachtet? Wochenlang wurde über den Verbleib von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un spekuliert, unter anderem mit Namensspielen wie Kam Kim um. Jetzt ist Kim anscheinend zum ersten Mal seit 6 Wochen wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nordkoreanische Staatsmedien zeigen, wie er ein neues Wissenschaftsinstitut und eine Wohnanlage in der Hauptstadt Pyongyang besichtigt. Was mit Kim los war, wie es ihm geht und wie alt die Bilder sind, darüber gibt es keine Informationen.
Was noch wichtig wird.
Wenn die Kinder krank werden, dann dürfen Arbeitnehmer bezahlt zu Hause bleiben. Wenn Kinder aber später ihre kranken Eltern pflegen wollen, ist das nicht so. Das wird sich ändern. In Zukunft sollen Angehörige Anspruch auf eine 10-tägige bezahlte Pflegezeit haben. Familienministerin Manuela Schwesig bringt den entsprechenden Gesetzentwurf morgen ins Kabinett ein.
Wir planen für diesen Bereich 100 Millionen Euro. Diese werden finanziert aus der Anhebung der Pflegeversicherung.
Das Unterstützungsgeld soll 70% des Bruttogehalts betragen. Auch wer seine Angehörigen länger pflegen will, wird besser gestellt. Dieses Urteil wird viele Hundehalter betreffen, genauer die Halter von Kampfhunden. Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich morgen mit der Frage, wie hoch die Steuern sein dürfen, die Städte und Gemeinden für Kampfhunde verlangen dürfen. Konkret geht es um einen Fall aus Bayern und um einen Rottweiler. Hunde mit einem schwarz-braunen Fell, die bis zu 70 cm groß und 60 Kilo schwer sein können. Die Gemeinde verlangt von den Haltern 2000 Euro Steuern pro Jahr. Für normale Hunde werden nur 75 Euro fällig.
Und sonst in der Welt?
Strom aus afrikanischer Sonne statt aus Kohle oder Atomkraft. Das war die Idee hinter dem Projekt Desertec. Große internationale Investoren waren mit an Bord, auch viele deutsche Unternehmen. Jetzt ist das Projekt nach 5 Jahren am Ende. Die meisten Gesellschafter wollen aussteigen. Nur der deutsche Stromversorger RWE, eine saudische Energiefirma und ein chinesischer Netzbetreiber bleiben an Bord. In Bangladesch haben Inspektoren mehr als 80.000 Sicherheitsmängel in Textilfabriken entdeckt. Die Inspektoren waren dort im Auftrag mehrerer westlicher Bekleidungsfirmen unterwegs, darunter Walmart und H&M. 1.100 Fabriken wurden überprüft, jede von ihnen 3-mal. Eine große Rolle spielten dabei Brandschutz und Evakuierungswege. In allen Fabriken wurden Mängel gefunden. Jetzt sollen die Inspektoren dafür sorgen, dass die Sicherheitslücken beseitigt werden. Wie genau, wurde nicht erklärt. Nach mehr als 20 Jahren Pause können die Menschen in Somalia wieder Post verschicken. Die somalische Post arbeitet offiziell ab heute wieder. Der zuständige Minister versprach, dass ab sofort wieder Briefe aus dem In- und Ausland zugestellt werden. Zum ersten Mal gibt es in Somalia jetzt auch Postleitzahlen. Allerdings kann man erstmal nur Post in die wenigen Gebiete verschicken, die im Moment unter Kontrolle der Regierung stehen.
Wissensnachrichten.
Terrorismus, ansteckende Krankheiten, Armut, das alles sehen die USA als Bedrohung für ihre nationale Sicherheit. Der Klimawandel war dagegen bisher nicht so das Thema der USA. Offenbar gibt's da Bewegung. Das US-Verteidigungsministerium stuft den Klimawandel jetzt als Gefahr für die nationale Sicherheit ein. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten, mit welcher Begründung?
Also das Verteidigungsministerium sagt in einem aktuellen Bericht, die Erderwärmung potenziert die Bedrohung, die es sowieso schon auf der Welt gibt. Also Klimakatastrophen wie Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürren oder Unwetter nehmen zu, die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt und das führt immer öfter zu humanitären Katastrophen.
Was sind das für Szenarien, die da beschrieben werden?
Nahrung und Wasser könnten knapp werden, die Folge sind dann Hungersnöte, Krankheiten und auch Massenflucht und das Militär müsste bei sowas dann deutlich häufiger eingesetzt werden. Und außerdem geht der Bericht davon aus, dass so Bürgerkriege entstehen können, Regierungen zerbrechen und so auch langfristig Extremisten mehr Chancen haben, sich auszubreiten. Und genau das könnte laut Experten auch der Grund für den Klimasinneswandel der USA sein. Der Erfolg von Terrororganisationen wie dem IS. Die New York Times zitiert zum Beispiel Marcus D. King von der George Washington University und der stellt den Zusammenhang zum IS so her. In Syrien hat Wasserknappheit dafür gesorgt, dass Bauern in die Städte gewandert sind und da hatten extremistische Gruppen wie der IS leichtes Spiel mit jungen Menschen, die keine Perspektive mehr hatten.
Und was heißt das jetzt konkret? Bekommt das US-Verteidigungsministerium mehr Geld?
Das ist noch nicht klar. Das Ministerium fordert das zwar vom Kongress, aber ob es auch so kommt, steht nicht fest und konkrete Zahlen stehen in dem Bericht sowieso nicht drin.
Mit ziemlich vielen Zahlen hat dagegen unser zweites Thema zu tun. Forscher haben den genetischen Code der Stubenfliege geknackt. Knapp 700 Megabyte groß ist die Datei. Wofür die ganze Arbeit?
Die Wissenschaftler wollen sozusagen 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen, schreiben sie im Magazin Genome Biology. Einerseits wollen sie so die Fliege selbst besser bekämpfen. Sie schafft es nämlich immer wieder, gegen alle möglichen Insektizide immun zu werden. Und wenn man ihr Genom kennt, kann man neue Insektizide besser entwickeln. Und außerdem könnten uns die Gene der Fliege helfen, ansteckende Krankheiten und unsere Müllberge besser zu bekämpfen.
Und wie soll das funktionieren?
Die Fliege ist ja offenbar immun gegen so gut wie alles. Sie überträgt bis zu 100 ansteckende Krankheiten, zum Beispiel Typhus, Tuberkulose oder Würmer. Sie selbst stirbt aber gar nicht daran. Und die Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass die Fliege insgesamt deutlich mehr und auch viel mehr verschiedene Arten von Immungenen hat als zum Beispiel die Fruchtfliege. Und mit Hilfe dieser Genen könnten dann vielleicht irgendwann Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden. Außerdem produziert die Stubenfliege spezielle Proteine, mit denen sie Abfall aufspaltet. Und die könnten uns dann dabei helfen, unseren Müll zu beseitigen. Zumindest unseren kompostierbaren.
Das nächste Thema, da geht es um 3D-Drucker.
Bis jetzt haben diese Drucker entweder mit Plastikgranulat gedruckt oder mit Metallgranulat, das einen sehr hohen Schmelzpunkt hatte. Das war aber ziemlich aufwendig und auch teuer. Chinesische Wissenschaftler haben dafür jetzt eine Lösung gefunden. Sie haben nämlich eine Technik entwickelt, um mit flüssigem Metall zu drucken, dessen Schmelzpunkt knapp über der Raumtemperatur liegt. Das ist eine neue Legierung aus Bismut, Indium, Zinn und Zink, die fast genauso genutzt werden kann wie normale Tinte. Und damit das Ganze nach dem Drucken nicht direkt wieder schmilzt, wird es beim Drucken mit einem Kühlmittel vermischt, um es haltbar zu machen.
Danke, Anne Zuber mit Neuem aus der Welt des Wissens.
Wetter.
Heute Abend gibt es vor allem im Nordosten noch viele Wolken und Regen, sonst nur selten Schauer. Morgen dann im Nordwesten und an den Alpen meistens trocken. Im Rest von Deutschland viele Wolken und Regen, dazu Temperaturen zwischen 14 Grad an der Küste und 20 Grad am Oberrhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.